Hallo und herzlich willkommen zu den Dachbodengesprächen. Wir sind hier auf meinem schönen Dachboden. Ich bin Saskia.
Und ich bin Sandra und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Ja, total. Folge 6. Hilfe! Was nun?
Das hast du aber schön gemacht. Ein sehr sympathischer Hilfeschrei.
Soll ich nochmal anders
was,
versuchen?
nein, ich, alles gut. Brauchst du Hilfe?
Nee, ich brauche aktuell keine Hilfe, aber vielleicht nach den paar Folgen, die wir jetzt so eingesprochen haben, könnte die Frage aufkommen. Ja, ist ja alles schön und gut. Jetzt sind wir alle völlig fertig mit der Welt, weil wir jetzt wissen, was alles schräg läuft. Aber woher Hilfe nehmen, wenn nicht stehlen?
Ja, genau. Oder erstmal abklären, ob man denn wirklich Hilfe braucht oder ob man so per se einfach Banane ist. Kann ja auch sein.
Aber auch dann kann sich Hilfe lohnen. Also,
Ja.
ja, also man braucht nicht für alles Hilfe, aber wenn man das Gefühl selber hat, man braucht Hilfe, dann finde ich, dann kann man auch versuchen, Hilfe zu kriegen.
Genau.
Ja.
Darum haben wir gesagt, wir reden heute mal ein bisschen darüber, wo man sich so Hilfe holen kann, wie das so geht. Ach genau, ich habe noch vergessen aufzuschreiben mit der App, die ich beim letzten Mal schon angequatscht habe. Doktolib.
Ach so.
Doktolib. Ich muss die auch immer erstmal aufschreiben, weil den Namen finde ich jetzt nicht besonders
Eingängig.
eingängig fürs Gehirn. Ja, also, wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen eingesprochen und es ging um Perimenopause und ADHS in erster Linie. Was wir aber noch nicht erzählt haben ist, beziehungsweise wo wir schon ein bisschen angedeutet haben, ist ja die Tatsache, dass es sehr, sehr schwierig sein kann und meistens leider auch ist, erst recht im psychiatrischen Bereich, sich Hilfe zu holen, Hilfe zu finden, beziehungsweise einen Termin zu kriegen.
Oder auch im psychotherapeutischen Bereich.
Ja. Und da möchten wir mal drüber sprechen, wie das bei uns so war. Und
Genau.
ja.
Aber auch noch kurz darüber, wie man vielleicht auch Gynäkologen finden kann, die Lust haben, sich mit dem Thema Perimenopause zu beschäftigen.
Ja.
Da wolltest du ja auch noch mal sagen, wie dein Haus der Frauengesundheit
Also in der letzten Folge habe
heißt.
ich gesagt, das heißt, habe ich gesagt, das Haus der Frauengesundheit, irgendwie, ich habe irgend so einen sozialistischen Kram losgelassen. Nein, so heißt das gar nicht. Das heißt Endokonsil Praxis am Niederrhein. Ich habe gerade die Saskia gefragt, was Endokonsil heißt. Was heißt Endokonsil?
Endo steht, denke ich, für Endokrinologie, also für Hormone. Und Konsil ist eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Facharzt darum bitte, einen Patienten von mir sich anzugucken und da seine fachärztliche Meinung zuzusagen. Aber Konsil heißt einfach auch Beratung, also sozusagen Hormonberatung,
Genau.
ein bisschen fancy ausgedrückt.
Super. Jedenfalls sitzen die in Kleve auf der Kavarinerstraße 51, um genau zu sein. Und da gibt es den Dr. Andreas Kopp. Und der beschäftigt sich ganz viel mit der Perimenopause oder generell mit dem Thema Wechseljahre. Und der ist aber generell auch spezialisiert auf gynäkologische Endokrinologie und Onkologie. Saskia erklärt uns jetzt, was das genau heißt.
Ja, Endokrinologie, wie gesagt, Hormone, ne? Hormonhaushalt. Und Onkologie sind die Krebserkrankungen.
Genau. Also er oder auf der Internetseite, wenn man sich das mal anguckt, steht im Untertitel noch Gynäkologie, Onkologie, Endokrinologie, Dysplasie. Da musste ich mich selber mal so ein bisschen einfummeln. Das war generell Zellen, die andersartig sind, ohne dass sie jetzt direkt
Ja,
Krebszellen sind,
verändert.
veränderte Zellen. Und halt Menopausezentrum Niederrhein. Die haben jetzt auch seit Januar 25 noch eine zweite Praxis aufgemacht in Düsseldorf am Köbogen. Und ja, also ich kann denen wirklich nur wärmstens empfehlen. Die gehen da halt auch wirklich so vor, dass die sagen, okay, wir machen wirklich alle 6 Monate. Und da muss man halt nicht drum bitten, sondern die machen das einfach, weil das ist bei ihm Programm. Und ich weiß noch genau, als ich das erste Mal bei dem war, hat er mir erstmal erzählt, wie schlimm das ist in Deutschland. dass das hier so wenig wahrgenommen wird, die ganze Thematik Wechseljahre, und man sich da schon, oder er einfach sagt, ich nehme mir ein Beispiel an dem Ausland, an internationalen Instituten, die sich da viel mehr und viel besser mit beschäftigen. Das ist so quasi sein Vorbild, und er möchte das gerne in Deutschland ein bisschen ja, verbreitern, oder verbreitern ist ein bescheuertes Wort. Aber er möchte gerne das so auf ein anderes Level heben. Wie gesagt, bis jetzt gibt es die beiden. Ich weiß nicht, ob es das noch sonst wo in Deutschland gibt, aber er redet auf jeden Fall davon, dass in der Schweiz und in Österreich zum Beispiel das Thema auch viel, viel besser aufgestellt ist als hier in Deutschland. Kann ich jetzt nicht.
Was für ein Wunder. Aber das ist dann wieder Selbstzahlerleistung, oder?
Was jetzt genau?
Bei ihm?
Lass mich nachdenken. Ja, ich musste am Anfang, doch natürlich, ich musste die Blutuntersuchung selber bezahlen. Und dann, wenn ich jetzt immer hinfahre und die Rezepte hole, die Rezepte kriege ich auf Krankenkasse. Ganz normal.
Ah ja.
Ja. Aber er ist schon so, dass er sagt, wir machen alle 6 Monate eine Untersuchung, um zu gucken, wie verändern sich die Hormone und was ist eigentlich hormonell das Problem. Und dann wird man aber erst alle drei Monate und später, wenn man dann die entsprechenden Hormonersatztherapie anfängt, dann geht es in so einen 6- bis 12-Monats-Rhythmus, wo er dann automatisch sagt.
Aber für seine Beratung liest das Krankenkassenkärtchen ein?
Ach, das ist schon so lange wieder her.
Oder hast du da dann auch eine Abrechnung gekriegt über Beratung?
Nee, ich glaube, es war nur das Labor für die Blutuntersuchung, für alles andere.
Weil eigentlich muss er ja über die Kasse abrechnen können, sonst könnte er dir kein Kassenrezept ausstellen.
Ja, ja. Das weiß ich nicht mehr 100%. Ich meine aber zu 95%, dass ich nur die Blutuntersuchung am Anfang bezahlen musste. Die lag so roundabout bei 70 Euro, aber das ist jetzt auch schon wieder bestimmt 2 Jahre her, wo ich da war. Und ich habe ja ein Gehirn wie ein Sieb.
Also ihr könnt auf jeden Fall die Homepage von ihm finden, wenn ihr Endo, Konsil, Kleve bei Google eingebt oder in irgendeine andere euch zugeneigte Suchmaschine. Und es gibt ja Leute, die nichts mit Google zu tun haben wollen und so.
Was sucht man denn dann? Auf Yahoo?
Nee, aber es gibt ja Google und Meta und weiß ich nicht, unabhängige.
Ach, meine Güte.
Es gibt ja Leute, denen das wichtig ist. Naja, auf jeden Fall dürft ihr das natürlich auch in eine andere Suchmaschine eingeben. Ich bin mir sicher, dass die das dann auch findet. Und dann kommt eigentlich direkt als erstes, wenn man diese 3 Schlagworte eingibt, kommt als erstes die Praxis, und die hat eine sehr umfassende Homepage. Könnt ihr euch ja mal angucken, wenn es interessiert.
Genau, ja. So. Also, das war das Thema Wechseljahre. Wie gesagt, ich habe jahrelang bin hier ganz normal im Heimatort zum Frauenarzt gegangen und habe dann aber auch tatsächlich, doch genau, ich habe nämlich damals gegoogelt, ich hatte dann so ein paar Differenzen mit meinem Frauenarzt hinsichtlich meiner Spirale, und dann habe ich so ein bisschen rumgegoogelt und habe tatsächlich einen Hormonexperten oder eine Hormonexpertin gesucht. Und kam ich eigentlich da drauf. Ich habe gar nicht gezielt nach einem Facharzt für Gynäkologie gesucht, sondern wirklich einfach nach jemandem, der sich mit Hormonen auskennt. Und also ich kann den wirklich nur echt wärmstens empfehlen. Ich habe den auch schon innerhalb der Familie empfohlen, und die ist auch sehr begeistert und hat sich wirklich total bedankt dafür, dass ich ihr den Tipp gegeben habe, weil sie ist jetzt auch bei ihm und kommt auch viel besser mit klar, weil sie halt auch nicht so ein normales, so eine normale Problematik hatte, schon ein bisschen differenzierter, und der konnte ihr da halt auch super gut weiterhelfen. Sollen wir mal über ADHS-Diagnosen und so quatschen?
Diagnostik.
Genau.
Ja. Über die Diagnose an sich haben wir ja schon.
Ja, stimmt, genau.
Zumindest ein bisschen gesprochen.
Ja.
Genau. Jetzt über die Diagnostik. Wo kriege ich sowas her? Ja, nicht so einfach.
Nee.
Ja, ADHS-Diagnostik. Vielleicht überlegen wir erstmal in Bezug auf die Kleinen, falls jemand ein Kind hat und sich fragt, hat mein Kind ADHS? Wie man da so für sich vorgehen kann.
Ja. Ich kann ja mal eben kurz erzählen, wie das bei der Lotta war, also bei meiner Tochter. Da muss ich sagen, bin ich bis heute ihrer ehemaligen Klassenlehrerin sehr dankbar, die in der Grundschule mal irgendwann bei mir aufschlug. Also man muss dazu sagen, meine Tochter ist im ersten Lockdown eingeschult worden, also direkt von Anfang an unter Corona-Auflagen mit Mundschutz und juhu, wir dürfen wenigstens zu zweit zur Einschulung gehen. Es hieß nämlich erst, darf nur ein Elternteil zur Einschulung mitkommen. Also es war schon alles recht blöd und generell auch so die ganze Zeit, ich glaube insgesamt ein halbes Jahr oder 6 Monate im Homeschooling. Und es war sowieso alles sehr schwierig, weil ich habe ja früher immer gedacht, okay, erste Klasse machen die nicht viel. Die tanzen ihren Namen, machen ein bisschen 1+1 und das war's. Aber wenn man es dann selber als Mutter oder als Eltern da sitzt und den Kindern Lesen, Schreiben, Rechnen beibringen muss, dann merkt man erstmal, wie schwierig das doch ist. Und darum ist mir das alles nicht so richtig wirklich aufgefallen. Ich habe halt immer gedacht, naja, die Schwierigkeiten, die sie hat, die dann so in der 2. Klasse anfingen, meistens merkt man das dann so, wenn die Kinder nicht richtig rechnen, sondern nach wie vor versuchen, mit den Fingern zu zählen, dass vielleicht irgendwie in irgendeiner Form irgendwas vielleicht nicht ganz so schnell läuft wie bei den anderen Kindern. Also es war jetzt alles gar nicht so dramatisch. Ich habe halt immer nur gedacht, okay, Sandra, hast du vielleicht was falsch gemacht einfach, weil du kein Homeschooling richtig gemacht hast, weil du einfach pädagogisch nicht ausgebildet bist, hast du wahrscheinlich irgendwas verkehrt gemacht. Ich habe mir also da jetzt gar nicht großartig einen Kopf gemacht, sondern habe gedacht, das ist vielleicht auch der Corona-Zeit geschuldet gewesen. Und wir hatten ja auch noch Corona, als die Klassenlehrerin auf mich zukam. Die hat auf jeden Fall gesagt oder hatte mich gefragt, um Erlaubnis gebeten, ob sie die Lotta mal in der schulinternen Sozialpädagogin vorstellen darf. Ihr wären so ein paar Sachen aufgefallen, die so ein bisschen auf so eine Dyskalkulie und Legasthenie hinweisen würden. Das würde sie ganz gerne mal abklären lassen. Da habe ich gedacht, ja, gar kein Problem. Dann wurde die Lotta in der Schule getestet und dann hieß es danach, das sollten wir weiter verfolgen. Wahrscheinlich hat sie eine LRS, also eine Leserechtschreibschwäche, und es kann auch sein, dass es mit der Dyskalkulie, mit der Mathematik und den Zahlen ein bisschen irgendwie, naja, so ein bisschen hinterherhängt. So, und wenn man das dann gesagt bekommt, dann war ich natürlich, ja klar, das machen wir. Und dann heißt es erstmal, naja, wo muss man denn da hin? Und dann gibt es hier im Kreis Kleve und auch in anderen Kommunen das SPZ, das Sozialpädiatrische Zentrum. Das ist allerdings, muss ich direkt dazu sagen, gerade in Kleve höre ich immer nur vollkommen überlastet und überlaufen. Also ich kenne nur Menschen, die sagen, halbes Jahr Wartezeit Minimum. Die Saskia wackelt ganz wild mit dem Kopf. Das ist eigentlich immer so offiziell die erste Anlaufstelle, wenn es jetzt vielleicht nicht über die Klasse oder über die Schule läuft, sondern vielleicht der Hausarzt bei irgendeiner U-Untersuchung irgendwie was feststellt, dass vielleicht irgendwo Differenzen zu anderen Kindern in dem Alter im Entwicklungsbereich auffallen, die auf eine Teilleistungsstörung hindeuten, oder es gibt Verhaltensauffälligkeiten, irgendwelche Entwicklungsverzögerungen. Das ist eigentlich immer so der erste Weg, wo der Kinderarzt dann sagt, ja, ich überweise Sie mal zum SPZ, da sollten wir mal drauf gucken lassen. Und dieses SPZ jetzt zum Beispiel, das Gute daran ist, dass sie total umfassend gucken. Ne? Also da geht es dann wirklich um medizinische Abklärung, um psychologische Abklärung, pädagogische Abklärung. Das ist jetzt nicht so, dass da jetzt nur Psychologen und Psychiater sitzen, sondern es ist schon so, dass die erstmal gucken, gibt es körperliche Geschichten? Liegt es vielleicht daran, dass eine Schwerhörigkeit vorliegt oder logopädisch irgendwas nicht in Ordnung ist, dass das Kind nicht richtig sehen kann? Manchmal sind das auch so Sachen wie, dass die einfach eine Brille brauchen. Ne? Alles schon gegeben. Und ich wusste, wie gesagt, dass dieses SPZ gerade hier in Kleve wirklich sehr, sehr lange Wartezeiten haben. Und die Klassenlehrerin von der Lotta hatte dann mir auch direkt einen Tipp gegeben und hat gesagt, versuchen Sie es mal in Geldern beim LVR. In LVR ist hier der Landesverband, beziehungsweise der Landschaftsverband Rheinland nennt sich das. Das hört sich an wie ein Gärtnerverein, ist es aber gar nicht. Warum heißt der Landschaftsverband? Ist auch irgendwie...
Der ist ja der Träger von ganz vielen Ding hier im Rheinland, der heißt halt traditionell, also ich weiß nicht, woraus der entstanden ist, aber die ganzen großen Psychiatrien, die Landespsychiatrien, die sind ja alle hier in der Region unter Trägerschaft des LVR. Ja. Und die, aber nicht nur das, also zum Beispiel auch der, der Römerpark in Xanten ist unter der Trägerschaft vom LVR und so, die haben auch viele Museen und so weiter.
Ja, ja, die machen auch Kultur.
Ne, genau, und die sind aber zum Beispiel auch der Träger, wenn man zum Beispiel ambulantes betreutes Wohnen oder sowas braucht oder irgendwie eine Assistenz für zu Hause oder sowas, das ist auch meistens LVR dann.
Ja, ja, genau, ich weiß noch.
Bei Jugendhilfen und so kann der LVR Kostenträger sein.
Ja, ja, ich war damals beim als ich die Schwangerschaftsdepression hatte, dann hatte ich mir auch diese Klinik da angeguckt, die Tagesklinik, die die da haben. Für mich war das nichts, weil es war ganz viel mit Gruppentherapie und so, da war ich einfach raus. So. Aber das hatte ich mir damals angeguckt, das weiß ich noch. Und jetzt war das tatsächlich so, dass ich den Rat der Klassenlehrerin aufgenommen habe und gesagt habe, okay, dann versuche ich es erstmal beim LVR in Geldern, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich habe da einfach angerufen, habe die Sachlage am Telefon erklärt und die hat sofort gesagt, gar kein Problem, ich schicke Ihnen erstmal ein paar Unterlagen. Dann haben die was nach Haus geschickt, das hat auch wirklich nur eine Woche gedauert. Das waren diverse Papiere, die man erstmal ausfüllen musste, worum geht's, um wen geht es, wie sind so die Verhältnisse zu Hause, was ist aufgefallen, woher kamen die Auffälligkeiten, wer hat die entdeckt und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass ich gesagt habe, das kommt so aus dem schulischen Bereich, von den Lehrkräften, denen ist das aufgefallen. Also ich fand, es ging wahnsinnig schnell. Wir hatten super schnell dann einen Termin. Und dann haben die wirklich gesagt, wir stellen die jetzt mal einmal komplett auf den Kopf. Also wir gucken jetzt wirklich auf alles, wie ich gerade auch schon gesagt habe beim SPZ. Es wird halt wirklich ganzheitlich drauf geguckt auf das Kind. Was könnte hier vielleicht eventuell übersehen worden sein, in welcher Form gibt es vielleicht eine Entwicklungsstörung und so weiter. Das hat Monate gedauert, also wirklich über Monate wurden diese Tests gemacht, die sehr umfassend waren, also wirklich IQ-Test, logopädische Tests, orthopädische Tests, also wirklich alles Mögliche war dabei. Und am Ende des Tages, so nach einem halben Jahr, waren wir, glaube ich, durch, kriegten wir dann die Diagnose, dass sie Legasthenikerin ist, Dyskalkulie hat, wenn man das so sagen kann, hat darunter leidet, etwas, das nennt sich dissoziative Intelligenz. Das musste ich dann auch erstmal googeln, was das jetzt eigentlich heißt. Ich habe es auch ehrlicherweise schon wieder vergessen. Und halt ADHS. Und das war erstmal ein ziemlicher Brecher. Das war eine Diagnostik, die war sehr lang und sehr umfangreich. Und ich glaube, ich habe eine Woche lang geheult. Dann habe ich echt gedacht, ich muss das Kind auf eine Sonderschule schicken, was natürlich völliger Bullshit war, aber das war so mein Empfinden. Und dann kam erst die Erkenntnis, das hört sich jetzt so egoistisch an, aber die Erkenntnis war dann erstmal, ich bin das nicht schuld. Das hört sich jetzt ganz doof an. Aber ich habe ja wirklich die ganze Zeit gedacht, ich bin das schuld, das Kind kann nicht richtig lesen, das kann nicht richtig rechnen, weil ich zu blöd war, im Homeschooling der das alles beizubringen. Ich glaube, das ist aber so ein typisches Mutterding oder Mütterding, dass man erstmal irgendwo so als Mama den Fehler bei sich selber sucht, wenn es um das Kind geht. Dann habe ich auch erstmal angefangen, mich mit der ADHS-Thematik zu beschäftigen, weil auch da hatte ich überhaupt keine Ahnung, habe ich ja schon mal gesagt. Ich war ja auch am Anfang der Meinung, das ist eine Verhaltensstörung, weil ich wirklich gar nicht wusste, was das ist und ich auch nur diese Zappel-Philipp-Jungs kannte. Und dann habe ich erstmal angefangen, mich damit zu beschäftigen. Dann hatten wir mehrere Gespräche mit der Psychiaterin beim LVR und dann kam auch relativ schnell von ihr die Empfehlung, weil sie sagt, es ist schon eine recht umfangreiche Diagnostik, die, wie man sieht, ihr Probleme in der Schule machen. Jetzt schon. Und da war sie in der zweiten Klasse, also Beginn der dritten Klasse. Und sie hatte uns halt empfohlen, das medikamentös zu unterstützen. Das war für mich, muss ich gestehen, jetzt erstmal nicht so ein Riesenhindernis, eher für meinen Mann. Es liegt aber einfach daran, dass ich ein anderes Verhältnis zu Chemie habe. Na, Chemie nicht, aber einfach Ja, keine Ahnung. Meine Mutter war eine laufende Apotheke. Ich bin halt einfach damit aufgewachsen. Also man muss dazu sagen, meine Mutter war seit dem Säuglingsalter hatte sie eine sehr schwere Wirbelsäulenerkrankung und die lebte ihr ganzes Leben lang mit Medikamenten und Untermedikamenten. Was auch nicht lustig war, aber daher hatte ich einen etwas anderen Zugang zu Hausapotheken.
Eine andere Aufgeschlossenheit.
Eine andere Aufgeschlossenheit.
Unterstützung durch Medikamente.
Ja, also das war in unserem Haushalt einfach normal und es war halt immer so dieses, naja, es hilft einem doch. Es wurde da wenig kritisch drauf geachtet und mein Mann kommt halt einfach aus einem anderen Haushalt, wo da einfach kritischer mit umgegangen wird, was ja auch völlig richtig ist. Und wir haben uns dann aber gemeinsam entschlossen, dass wir das versuchen mit dem Medikament und es war unfassbar. Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie krass der Unterschied war, wenn die das, als sie anfingen, dieses Medikament zu nehmen, das Medikinet war das damals auch, wir mussten das stufenweise dann anfangen, es wird dann so ein bisschen gesteigert immer, ich glaube, wir sind mit 5 Milligramm am Tag angefangen, unretardiert und sind dann irgendwann bei 20 Milligramm gelandet. Da kamen sie dann auch ganz gut mit zurecht in der unretardierten Version. Und es war halt wirklich so krass, das ist auch heute noch so, dass sie wirklich eine komplett andere Schrift hat. Also Schriftbild ist ein ganz anderes, wenn sie das Medikament nimmt, als wenn sie es nicht genommen hat. Und sie ist in ihrem Verhalten natürlich anders. Das ist jetzt aber, das wollen wir mal gar nicht thematisieren, da müssen wir noch mal ein anderes Mal drauf eingehen, weil das natürlich auch Nebenwirkungen haben kann, nicht haben muss, Nebenwirkungen haben kann. Es kommt drauf an, in welcher Dosierung, welche Art, welche Höhe etc. pp. Das ist jetzt aber gerade hier gar nicht Thema. Aber das war so unser Weg, wie wir überhaupt dahin gekommen sind. Das heißt, es ging erst um die ganzen Untersuchungen, die einfach gezeigt haben, okay, sie leidet weder unter Hörschwierigkeiten, sie hat keine Sehschwierigkeiten, sie ist logopädisch, ist alles in Ordnung. Es ist halt wirklich einfach tatsächlich in dem Fall das ADHS gewesen. Und was ich auch direkt dazu sagen muss, das fand ich ganz interessant, sie musste den Test jetzt oder die ganzen Tests jetzt nochmal machen in diesem Frühjahr, weil man die regelmäßig wiederholen muss, wenn man einen Nachteilsausgleich in der Schule bekommt. Sie hat in dem Fall jetzt die letzten Jahre einen für die Legasthenie bekommen in der Schule, Nachteilsausgleich. Das ist nämlich etwas, was man dann mit so einer Diagnostik erreichen kann, dass zum Beispiel die Rechtschreibung anders bewertet wird, wenn die Klassenarbeiten schreiben und so was. Und das muss aber regelmäßig erneuert werden. Und jetzt wussten wir ja quasi, okay, sie hat ADHS, sie nimmt die Medikamente. Also musste sie dann auch dieses Mal alle Tests unter Medikation machen. Und siehe da, sie hat weder Dyskalkulie noch Legasthenie. Sie hat keine Lese-Rechtschreibschwäche. Sie hat auch diese dissoziierte, mein Gott, ich kann mir das, danke, Intelligenz, also sie ist tatsächlich sogar etwas überdurchschnittlich intelligent, das ist alles quasi nicht mehr da, weil sie das blöde Medikament nimmt. Also ich finde das schon irre irgendwie, dass das so einen Einfluss haben kann. Aber wie gesagt, das mit der Medikation, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das war so unser Weg. Man hat dann also diese Tests, man bekommt dann die Diagnostik oder in dem Fall hat sie einfach diese Diagnostik bekommen und dann hat man einen Psychiater, der ist wichtig, weil der ist derjenige, der dann die Medikation empfehlen kann und vor allem halt auch aufschreiben kann und regelmäßig kontrolliert.
Genau, ne? Ich glaube, da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, über die Unterschiede, oder?
Weiß ich gerade gar nicht, das kann gut sein.
Es ist ganz wichtig, den Unterschied zu kennen zwischen einem Psychiater, einem Psychologen und einem Psychotherapeuten. Das sind nämlich alles drei ganz unterschiedliche Menschen. So. Ein Psychiater ist ein Mensch, der Medizin studiert hat und dann Facharzt für Psychiatrie geworden ist. Das heißt, er hat nach seinem Studium eine Facharztausbildung gemacht und die dann abgeschlossen mit einer Prüfung vor der Ärztekammer und ist dann Facharzt für Psychiatrie. Ein Psychologe ist ein Mensch, der Psychologie studiert hat. Das habe ich auch getan. So, das ist aber erstmal nur das reine Studium. Wenn man dann Psychotherapeut werden will. Egal, ob man vorher Arzt ist oder ob man Psychologe ist. Da muss man eine Psychotherapieausbildung machen. Und diese Psychotherapieausbildung, da gab es jetzt eine Reform, die ist jetzt auch mittlerweile an Universitäten möglich im Rahmen von einem Studium. Das ist jetzt aber ein bisschen komplex, das zu erklären. Die meisten, mit denen ihr aber zu tun habt, die haben nach ihrem Studium der Psychologie, die sind dann entweder Diplompsychologen oder Psychologe MSc, die haben dann danach eine Therapieausbildung gemacht in irgendeinem der Richtlinienverfahren. Also sprich, Richtlinienverfahren sind Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, Psychoanalyse oder systemische Therapie. In einem dieser drei Verfahren haben die eine vertiefte Ausbildung gemacht. Und das sind dann Psychotherapeuten. Die haben am Ende ein Staatsexamen gemacht und kriegen dann eine Approbation. Die Ärzte haben schon am Ende ihres Studiums eine Approbation. So, wie gesagt, es gibt bei den Psychotherapeuten jetzt eine Reform, aber das führt jetzt zu weit, das zu erklären. Die meisten, mit denen ihr zu tun habt, haben entweder diese Studiengänge so durchlaufen, wie ich das jetzt gerade erklärt habe, und sind dann entweder eben Psychiater oder Psychotherapeuten. Mhm. So, es gibt natürlich auch noch Ärzte, Fachärzte zum Beispiel für psychosomatische Medizin. Mhm. Die haben dann aber auch eine Facharztausbildung, zum Beispiel die Ärzte, die bei uns in der Klinik diese Ausbildung machen, die sind schon Arzt, also die haben schon ein abgeschlossenes Medizinstudium und sind dann in Facharztausbildung bei uns in der Klinik für eben Facharzt für Psychosomatik zum Beispiel. So, und machen dann auch am Ende nochmal eine Prüfung diesbezüglich. Mhm. So, und das heißt also, ein Arzt, ein Psychiater ist immer ein Arzt und darf Sachen verschreiben.
Der hat die Drogen.
Genau, ein Psychotherapeut kann ein Arzt sein, ist aber meistens eher ein Psychologe. Mhm. So, aber ein Psychologe ist erstmal niemand, der irgendwas abrechnet. Ja, weil viele sagen, ich muss zu meinem Psychologen. Da muss ich dann immer fragen, ja, was meinen Sie denn jetzt genau mit Psychologe? Ja, das ist mein Psychologe, der verschreibt mir meine Medikamente. Nee, dann ist das Ihr Psychiater, das ist nicht Ihr Psychologe. Also es ist ganz wichtig, das zu unterscheiden, weil nur wenn man das unterscheiden kann, kann man ja auch nach den richtigen Sachen suchen. Und ja, im Kinder- und Jugendbereich ist genau das Gleiche.
Ja.
Ne? Gibt es dann Kinder- und Jugendpsychiater und das ist das, worüber die Sandra gerade erzählt.
Genau, weil das hört sich nämlich immer so ein bisschen dekadent an. Oder ist dekadent? Nee, dekadent eher weniger. Eher so, Gott, was für eine kranke Familie, wenn ich dann sage, ja, meine Tochter hat eine Psychiaterin und eine Psychotherapeutin. So, oh mein Gott, wie alt ist das Kind? Das ist ja furchtbar. Ja, aber das ist einfach wichtig, weil das ADHS oder die ADHS-Medikamente fallen alle unter das Betäubungsmittelgesetz. Und
das kommt noch dazu. Das ist dann nochmal eine ganz spezielle Nummer.
Genau. Ganz speziell, genau.
Ja, da kriegt man dann nämlich ein wunderschönes BTM-Rezept.
Ja. Mhm. Nee, aber das war so der Weg, der uns quasi dazu geführt hat, dass wir die Diagnostik erhalten haben. Und das ist aber schon so ein Weg, wo ich eher auf mich zugeschwabbert. Ich habe da ja nie irgendwie aktiv nach irgendwas gesucht, weil ich halt immer der Meinung war, na, es liegt an Corona und ich war einfach zu doof, dem Kind irgendwas beizubringen. Und diese ganzen ADHS-Symptomatiken, die sie ja hat und die ich ja auch selber habe, die habe ich halt immer gedacht, habe ich ihr einfach vererbt.
Die ist halt nicht.
Diese impulsiven Ausbrüche und dieses Verpeiltsein und so, das hat sie einfach von mir. Ich blöde Mama, habe ihr das einfach gegeben. Ne? Dass da Zusammenhänge sind, das ist mir, das habe ich ja auch alles nur durch dich erfahren und überhaupt und sowieso. Aber das war so unser Weg zu einer Diagnose und unser Weg zu der ganzen Thematik und zu Medikationen und so weiter.
Vielleicht da auch noch mal allgemein gesagt, so eine umfassende Diagnostik ist bei Kindern und Jugendlichen immer notwendig. Einfach alleine vor dem Hintergrund, dass Kinder, gerade Kinder, viele Entwicklungsphasen ja noch durchlaufen. Mm. Und viele Kinder zeigen einfach auch mal eine gewisse Zeit, ein paar Monate Auffälligkeiten, aber ist eigentlich gar nichts, was zu diagnostizieren wäre,
weil
die gerade in der Entwicklungsphase sind und dann halt mal durchdrehen. So.
Ja.
Ja, es ist wirklich, es ist ganz, ganz wichtig, weil ich sag mal, auch jetzt bei Jugendlichen, ne, also beim Jugendlichen verdrahtet sich da einiges im Gehirn nochmal komplett neu. So, das heißt, die sind so ein bisschen out of order.
Hm.
Und das ist jetzt ja erstmal keine psychische Störung.
Ja.
Und deswegen ist es ganz wichtig, da so eine, und das ist toll, dass das bei der Lotta so eine umfassende Diagnostik war, weil das ist genau richtig.
Ja.
Ne? Und eben auch zu gucken, ob es einen anderen Grund für die Problematik geben kann. Ne?
Ja.
So, und deswegen ist das ganz wichtig, darauf zu achten. Und zum Beispiel auch bei seinem eigenen Kind, wenn das jetzt, sage ich mal, über ein halbes Jahr stabil das Problem ist, dann würde ich empfehlen, sich Unterstützung zu suchen. Ja. Ansonsten so ein halbes Jahr kann ein Kind auch mal ein bisschen am Rad drehen.
Ja, ist so. Dürfen die auch mal. Alles
ja.
gut.
Ja.
So, wie ist das denn im Erwachsenenbereich? Erzähl doch mal, Saskia, wie bist du denn zu deiner Diagnose gekommen?
Genau, wie die Jungfrau zum Kind, hätte ich fast gesagt.
Aha.
Ich bin ja Psychotherapeutin, so ja, aber ich habe es trotzdem bei mir selber nicht gesehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte mal, aber mein Bruder war ja der ADHSler bei uns in der Familie und mein Vater war für mich auch, die waren auf jeden Fall beiden immer die Unruhigen und ich fand mich selber nicht so. Und ich habe ja auch alles immer gut hingekriegt.
Mhm.
Dann habe ich eines Tages mit ungefähr 38 in einem Seminar gesessen zum Thema ADHS im Erwachsenenalter. Weil wie gesagt, das gab es in meiner Ausbildung damals auch noch nicht vor über 20 Jahren, weil das einfach keine Rolle gespielt hat. Und sonst hätte ich da vielleicht schon vor über 20 Jahren drauf kommen können. Mhm. Dann stand da die liebe Dozentin und erzählte die ganzen munteren Symptome des erwachsenen ADHS. Und ich habe da gesessen und die ganze Zeit nur gedacht, das habe ich alles. Dann habe ich gedacht so, okay, irgendwie verstehe ich gerade so einiges.
Mhm.
Es ist auch witzig, weil ich habe tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, so viel zum Thema Informationsbias, also ich habe bis zu dem Zeitpunkt nicht ein einziges Mal die Diagnose ADHS im Erwachsenenalter gestellt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ja schon, war ich schon ungefähr 10 Jahre approbiert.
Ja.
Na, nicht ganz. 9.
Ja.
So, das heißt, ich habe schon eine Weile gearbeitet, ich habe die Diagnose aber nie gestellt, weil ich da selber betriebsblind war.
Krass.
So, was wiederum zeigt, dass Psychotherapeuten besser auch, sage ich mal, gut über sich selbst Bescheid wissen, weil man ansonsten tatsächlich ja blinde Flecken haben kann, wo man bei sich selber nicht so hinguckt.
Ja.
Kann man ja auch bei jemand anderem nicht sehen. So. Und das war dann ganz interessant. Ich bin dann zu der Dozentin irgendwann in der Pause mal hingegangen und habe gesagt, du, ich glaube, ich habe das auch. Die Dozentin hatte auch gesagt, dass sie es hätte. Und dann habe ich gesagt, sie arbeitete in der LWL-Klinik. Das ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Das ist das Gegenstück zum LVR. Ach,
die Gärtner da drüben, okay.
Genau. die hat beim LWL in Bochum in der Klinik in der ADHS-Ambulanz gearbeitet.
Ja.
Und dann habe ich da durch Glück halt an der Stelle einen zeitnahen Termin gekriegt.
Ja.
Da wurde dann eine sehr umfassende Diagnostik gemacht mit einem sehr langen diagnostischen Gespräch, was aufgrund von einem Screening-Fragebogen letzten Endes war. Dann wurde mit dem Wiener Testsystem, das ist so, das wird auch bei MPUs genutzt oder auch bei neuropsychologischen Testungen. Mhm. Da gibt es so unterschiedliche Module.
Mhm.
Das Modul, was da gemacht wurde, das waren so Übungen zum Thema eben Aufmerksamkeit. Man musste dann ewig auf so einen Bildschirm gucken und immer, wenn eine bestimmte Zahl kam, musste man einen Knopf drücken.
Ah,
und
das habe ich schon mal,
das waren teilweise so langweilige Aufgaben.
Ja.
Und ich habe dann wirklich, weil das manchmal super lange gedauert hat, bis dann irgendwie, da waren unterschiedliche Übungen, wo man das eben, die man machen musste. Mhm. Ich habe dann teilweise irgendwann angefangen, aus dem Fenster rauszugucken und so. Und dann werden die Latenzzeiten, also wie lange brauche ich im Vergleich zu anderen, also zur Normstichprobe, zu drücken, sozusagen.
Ja.
Und da gibt es eben dann Tests, wo eben ADHSler signifikant schlechter abschließen, was die Latenzen angeht. Also die Latenzen sind deutlich länger, weil die Aufmerksamkeit dann schlechter ist bei so einer langweiligen Übung.
Ja.
So, und ja, das machen die halt da noch zusätzlich.
Mhm.
Und dann gibt es noch ein Gespräch mit dem Psychiater. Und und dann habe ich am Ende die Diagnose ADHS gehabt. Auch ADHS, nicht nur ADS. Ich habe irgendwie mir vorher noch eingebildet, ich könnte vielleicht auch ADS haben, aber nee, also ich bin schon durchaus
einmal alles, alle vier Buchstaben,
impulsiv und so. Genau, und das ist halt eine der Möglichkeiten, ne? Also ADHS-Ambulanzen.
Ja. Die, wo du gerade Bochum hattest gesagt.
Bochum.
Ne? Ja, ja. Hatte ich jetzt auch eine Freundin von mir, die hat Termin gekriegt, Dezember 2026.
Ja.
Also es ist schon, extrem schwierig. Jetzt ist es natürlich auch so, dass dadurch, dass dieses ADHS mehr Aufmerksamkeit bekommen hat in den letzten Jahren oder generell psychische Erkrankungen ja immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Allerdings ja auch gefühlt, es ist halt so die Frage, ist es, weil man mehr in sich hineinhorcht, weil es mehr thematisiert wird, oder ist es tatsächlich ein Zeichen unserer Zeit, dass wir gefühlt immer mehr psychische Erkrankungen sehen, mitbekommen? Es ist, glaube ich, eine Mischung aus allem.
Ja, ich würde auch sagen, es ist wie immer multifaktoriell. Nicht nur ein Faktor, der da der Treibende ist, sondern alle zusammen, ja. Weil es ist natürlich so, dass die Awareness einfach höher ist und dadurch man auch anders auf sich guckt. In die Allgemeinsprache haben ja ganz viele Fachtermini, die eigentlich auch nicht korrekt genutzt werden, Einzug gehalten in den letzten Jahren, so wie Triggern, toxisch und so weiter, ne, die dann aber, sage ich mal, fachentfremdet genutzt werden und eigentlich auch nicht in Anführungsstrichen fachlich gesehen korrekt. Ne, weil nicht alles, was einen in Anführungsstrichen triggert, ist auch wirklich ein psychologisch gesehen Trigger, weil Trigger bezieht sich tatsächlich auf einen Auslösereiz im Traumabereich und nicht auf alles, was einen nervt. Ja, so. Ne, genau wie nicht alles, was Männer tun, toxisch ist, wenn es einen als Frau nervt.
Ich so, weiß nicht. Ne?
So, genau wie, was auch total beliebt geworden ist, ist, alles sind Narzissten.
Ja.
Ja? Und auch da gibt es natürlich ganz klare diagnostische Kriterien, sodass nicht jeder, außer vielleicht Donald Trump, da würde ich mich aus dem Fenster lehnen wollen, aber nicht jeder ist ein Narzisst automatisch, wenn er ein bisschen selbstverliebt ist.
Ja. Fakt ist aber, es gibt viel zu wenig Fachärzte, die sich darum kümmern können. Und das ist natürlich das, was es dann so schwierig macht, wenn man dann merkt und denkt, okay, ich brauche Hilfe, ist es extrem schwer, oder mein Kind braucht Hilfe oder mein Partner braucht Hilfe, ist es extrem schwer, da einen Termin zu bekommen. Ich kann mal eben erzählen, wie das bei mir war. Auch wieder so eine Geschichte, die ich eigentlich, im Prinzip ist das nur wegen dir. Fangen wir mal anders an, meine Tochter musste eine Therapie machen, weil sie eine sehr schwere Zwangsstörung entwickelt hat und infolge dieser Zwangsstörung, um es mal so zu sagen, wurde mir angeraten, selber eine Therapie zu machen, und ich war dann natürlich so, würde ich ja gerne machen, aber wie? Und dann kam die Saskia ins Spiel, und Saskia hat gearbeitet bis zum Sommer für ein Unternehmen, ist es ja tatsächlich, ne, kann man nicht anders sagen.
Das
in München sitzen die, glaube ich, in München.
Hauptsitz ist in München.
Die heißen MindDoc, also Mind wie das Mind, MIND und dann Doc, DOC. Und die haben deutschlandweit Therapeuten. Welche Therapeuten sind es jetzt? Bevor ich da jetzt was Falsches sage, sind es jetzt die Psychotherapeuten oder sind es die Psychologen? Nein, es sind die Psychotherapeuten.
Psychologische Psychotherapeuten, wenn ich es ganz korrekt sagen soll, sind es fast alles psychologische Psychotherapeutinnen.
Genau. Das, was du ja auch bist.
Korrekt.
Ja.
Genau. Und aber mit Schwerpunkt in der Ausbildung Verhaltenstherapie.
Mhm. Und da hat sie gesagt, weißt du was? Was hast denn du für eine Krankenkasse? Weil tatsächlich ist es so, das ist eine super Institution, will ich es jetzt mal nennen, weil dadurch, dass die deutschlandweit agieren die mit Online-Therapie, also Videotherapie, nenne ich es jetzt mal ganz pauschal oder ganz banal. Man spricht mit dem Therapeuten per Video, per Laptop, per Computer.
Oder mit der Therapeutin, weil da sind ehrlich gesagt fast keine Therapeutin.
Ach, ja, stimmt. Mir waren auch immer nur die Frauen angezeigt worden. Und das macht es halt so wertvoll, weil wenn ich natürlich deutschlandweit die ganzen Therapeuten anbieten kann und das alles so funktioniert, dass ich nicht dahin fahren muss und mich in einer Praxis setzen muss, sondern einfach das Ganze per Laptop und Videotelefonie machen kann, habe ich natürlich ein deutlich breiteres Feld und ein deutlich größeres Angebot an Therapeuten. Der kleine Haken an der Sache ist, dass man es entweder, klar, privat machen kann, wieder ohne die Beihilfe, wie du es beim letzten Mal schon erklärt hast, aber privat bezahlen geht natürlich auch. Wenn man es über die Krankenkasse abrechnen möchte, muss man tatsächlich arg schauen, in welcher Krankenkasse man versichert ist. Ich hatte das Glück, dass ich schon sehr, sehr lange in der Knappschaft bin. Und Knappschaft ist eine der Krankenkassen, mit denen die abrechnen.
Ja.
Es ist, glaube ich, jetzt auch zwischenzeitlich noch mal ein oder zwei dazugekommen. Ich glaube, es sind 6 insgesamt im Moment.
Ich habe es nicht mehr nachgehalten jetzt, seit ich ausgeschieden bin. Es waren auf jeden Fall die Barmer.
Ja,
das ist die Barmer. Mit Abstand größte.
Ja.
Dann die AOK Niedersachsen, die Knappschaft, ich glaube die KKH.
Ja.
Ja.
Also man kann das auf der Internetseite von MeinDoc kann man das auf jeden Fall nachschauen. Ich habe tatsächlich auch schon mal den Rat gegeben, habe gesagt, also wenn es wirklich so ist, dass man sagt, ich brauche das unbedingt und ich muss das unbedingt haben, wäre mir tatsächlich sogar noch, ich hätte, glaube ich, dann die Krankenkasse gewechselt. Also mir wäre das echt so wert gewesen.
Innerhalb der gesetzlichen Krankenkassen kann man ja tatsächlich relativ problemlos die Krankenkasse wechseln.
Ja.
Viele PatientInnen denken immer, das ist ganz schwierig, aber es ist überhaupt gar nicht schwierig. Es ist aber auch so, das möchte ich jetzt auch sagen, dass andere Krankenkassen teilweise andere Angebote haben. Es lohnt sich also in jedem Fall bei der Krankenkasse mal anzufragen, ob es da ein Angebot gibt außerhalb der Regelversorgung. Das ist das, wo die Leute eben Praxen niedergelassen haben und mit Kärtchen abrechnen, ob die auch irgendwie ein Angebot in der besonderen Versorgung haben. Also wo die irgendwie Individualverträge mit irgendwelchen Anbietern haben oder so oder einen eigenen Anbieter sogar teilweise haben, der eben Videoberatung, Videotherapie, also bei MeinDoc ist es tatsächlich Videotherapie, also Online-Therapie, dass man da eben bei der Krankenkasse mal anfragt.
Ja.
Ne? Weil viele Krankenkassen haben mittlerweile in dem Bereich was. Und MeinDoc ist da halt exemplarisch und für eben Selbstzahler, einige private Krankenkassen und für die gesetzlichen, zumindest die ich jetzt gerade noch im Kopf hatte.
Ja.
Genau.
Ja, aber ich meine, da wären auch wieder 2 dabei gekommen.
Das kann gut sein. Die sind ständig am Verhandeln mit Krankenkassen. Und also MeinDoc ist auch wirklich groß. Und es ist dann halt so, aber da kann Sandra ja mal eben erzählen, wie das war. Also, ne, du musstest ja zuerst ein Gespräch vor Ort machen.
Genau.
Das konntest du aber ganz schnell buchen.
Ja, genau. Das ist, man bekommt dann erstmal, also Saskia hatte mir das dann empfohlen. Ich habe mich dann dort gemeldet. Und dann wird einem erstmal gesagt, dass man sich vor Ort einen Termin buchen muss, weil es muss eine Live, ich sag mal, Präsentation der Person oder Live-Vorstellung stattfinden, einfach um bestimmte Dinge auszuschließen, wie suizidales Verhalten.
Tatsächlich, ich meine, ich gucke mir die Leute dann trotzdem selber, habe ich mir immer noch mal logischerweise angeguckt, aber es ist wichtig, es ist rein rechtlich, geht es nicht anders in Deutschland. Ja. Also deswegen ist es auch ein Rechtsfaktor, weil man kann nicht eine komplette Online-Therapie, die Person muss einmal richtig gesehen werden.
Ja, das ist aber ganz einfach gewesen. Ich habe einfach die Postleitzahl eingegeben und dann bekam man einen Therapeuten genannt und man konnte dann einen Termin dort buchen. Das hat, ich glaube, maximal 4 Wochen gedauert. Länger war das gar nicht.
Ich glaube, das war sogar kürzer. Das war relativ schnell. Ich hatte dir das gesagt und hast gesagt, oh, ich habe schon einen Termin.
Ja, naja, jedenfalls bin ich nach Moers, glaube ich, gefahren und da ging es also wirklich nur darum, dass da jemand sitzt, der einen begutachtet erstmal, ich sag mal, so eine Eingangsdiagnose stellt.
Genau, so ein Screening macht, weil eigentlich gibt es bestimmte Störungsbilder, die bei MeinDoc behandelt werden und andere wiederum nicht.
Ja.
Erfahrung sagt aber, dass wenig Leute ausgeschlossen werden.
Ja, also ich weiß gar nicht mehr, was ich glaube, Anpassungsstörung hatte sie bei mir reingeschrieben. Man erzählt dann so ein bisschen, worum geht es eigentlich, wo liegen die Problematiken. Bei mir ist es tatsächlich die Wortfindungsstörung. Und dann meldet ihr das quasi an die Zentrale und dann bekommt man einen Zugang. Und irgendwann heißt es dann, so, jetzt können Sie sich mal hier so umschauen. Dann kann man sich tatsächlich so die Therapeuten anschauen, worauf die spezialisiert sind. Also ich habe tatsächlich darauf geguckt, ob die schon ein bisschen älter sind, wo ich gedacht habe, okay, die könnten vielleicht auch selber Kinder haben. Das war mir so ein bisschen wichtig, dass das jetzt nicht so ganz junge Frauen sind, die vielleicht nicht unbedingt wissen, worüber ich spreche, wenn ich mich darüber aufrege, dass ich gerade mit dem Kind nicht zurechtkomme. Das war mir sehr wichtig und man kann halt schon gucken, ob die in irgendeiner Form spezialisiert sind auf bestimmte Therapiearten oder bestimmte Verhaltensgeschichten. Und die Therapeutin, die ich mir ausgesucht habe, habe ich tatsächlich, muss ich zugeben, auch ein bisschen ausgesucht, weil sie ein bisschen aussah wie Saskia. Ich hatte Saskia natürlich gefragt, kann ich das nicht einfach bei dir machen? Weil damals arbeitete Saskia dort noch und Saskia gesagt, nein, das geht leider nicht, weil wir kennen uns ja schon ein bisschen.
Ja, vor allem kennst du mich ja auch ein bisschen. Das sollte man im besten Fall bei seiner Therapeutin, die sollte zumindest, nee, das geht nicht. Nee.
Ja, ja, ist ja gut. Weil ich habe ja nur gefragt und dann bin ich tatsächlich bei einer Therapeutin gelandet, die mich irgendwie an Saskia erinnert hat, die auch so braune Knopfaugen hat. Und ja, die fand ich dann total sympathisch. Und man hätte aber, wir hatten dann schon mal so ein Gespräch und man hätte tatsächlich, wenn man sagt, okay, mit der Person komme ich jetzt gerade nicht so klar oder wir haben nicht so eine Wellenlänge, kann man tatsächlich, ich glaube, bis zu dreimal nochmal durchtauschen oder bis zu zweimal?
Nee,
ich
weiß nicht. Eigentlich besser nur einmal.
Nur einmal tauschen? Mhm. Ah, okay. Also man darf nur einmal tauschen.
Das wird sonst tatsächlich irgendwann auch
überstrapaziert.
Ja, also das ist ja schon, also wenn man dann immer so total daneben liegt, dann ist da ja an Auffälligkeit vielleicht dann doch mehr als das, was behandelt werden sollte.
Okay.
So. Also ich sag mal, im Normalfall hat man ja ein ganz gutes Feeling, wenn man ein Foto sieht und dann so den Text dazu liest, ob einen das jetzt erstmal anspricht.
Ja.
Und
Naja, jedenfalls habe ich mich dann ab Frühjahr diesen Jahres dort in Therapie begeben. Wir haben dann wöchentlich fixe Termine gehabt. Also das ist dann auch immer der gleiche Termin. Man muss sich dann vorher schon überlegen, wann kann ich meistens immer, also kann ich jeden Mittwoch um 9 Uhr,
genau.
Wie bei mir jetzt in dem Fall, jeden Mittwoch um 9 Uhr habe ich dann meinen Termin. Und dann wird natürlich sehr viel gesprochen und da hatte Saskia dann mal irgendwann gesagt, also wie gesagt, ich habe dieses Kind, was dann mal irgendwann mit der ADHS-Diagnostik kam. Ich habe mich dann sehr mit der Thematik auseinandergesetzt, aber immer nur bezogen auf dieses Kind. Und auch wenn da immer ganz oft stand, naja, das ist hart vererblich und es kommt eigentlich immer irgendwie von den Eltern, bin ich nie auf die Idee gekommen zu denken, na, könnte die von mir. Ich habe immer gedacht, das ist von meiner Mama. Hat übersprungen.
Ich sag nur Betriebsblindheit.
Ja, genau, da haben wir sie wieder, die Betriebsblindheit. Ich habe wohl immer gedacht, naja, ich verstehe die sehr gut. Aber ich bin ja auch die Mama, natürlich verstehe ich die sehr gut. Und dann waren wir essen und ich habe irgendwas zum Thema Gnocchi gesagt. Gnocchi. Dass ich die nicht mag. Dieses Gefühl von Gnocchi im Mund nicht mag und dass die Lotta das auch nicht mag. Und dann hast du gesagt, du, hör mal, sag also, wenn du mal da, also bei der Therapeutin, du kannst ja mal fragen, ob die nicht eine ADHS-Diagnostik machen kann. Was, wieso? Wieso? Ja, ich glaube, das hat die von dir, also das Kind. Und ich so, okay. Ja, und dann habe ich die gefragt, die Therapeutin, und die hat gesagt, ja, das mache ich. Und dann hat die das gemacht.
Und die hat eine ganz tolle Diagnostik gemacht.
Super schön war die.
Nee, wirklich, also ich war echt beeindruckt. Also,
nein, sie hat das sehr,
sie wirklich schön gemacht.
Ich habe da ja keine Ahnung
sehr
von.
Sehr umfassend.
Aber
sehr
natürlich,
gut.
Als ich die dann fertig hatte, habe ich die natürlich der Saskia gezeigt, weil war ja quasi ihre Ex-Kollegin. Zwischenzeitlich hat Saskia ja gewechselt, den Arbeitgeber. Aber diese Diagnostik war auch, ging über, ich weiß gar nicht wie viele Stunden, aber es wird auf jeden Fall auch der Lebenspartner mit einbezogen.
Oder eine andere Fremdanamnese, wo die einen gut kennt, kann auch.
Die einen gut kennt und vor allem schon länger kennt.
Ja, genau. Ne? Kann auch eine Freundin sein oder die Eltern oder so. Aber sollte seit der Kindheit irgendwie oder eben sehr gut im Alltag.
Ja, mein Vater kann sich sowieso an gar nichts erinnern. Meine Mama ist nicht mehr unter uns.
Nee,
also
nee, da
musste der Mann
Sebastian
dann mal herhalten.
Wahrscheinlich schon am günstigsten. Ja.
Also wurde der Mann dann noch befragt. Und ich hatte jetzt noch meine ganzen Schulzeugnisse auch aus der DDR mit den ganzen Beurteilungen. Gerade so die ersten 4 Jahre wird ja mal unglaublicher Sermon dabei geschrieben von den Lehrerfachkräften.
War
hier auch so, ne?
Ja, in dem Alter.
Stimmt,
damals.
Genau. Lotte hat sowas auch noch. Ja,
ja, da war bei uns
und
auch immer.
Das musste ich dann auch einreichen, auch was in der Abi-Zeitung stand, ne, so dieses, ja, ja, Träumerle, aber ungewohnt, plötzlich Impulsivität. So, jetzt wird dann Schuh draus, jetzt verstehe ich das alles.
Ich will gerade, was bei mir stand.
Ja, das weiß ich nicht.
Doch, ich weiß. Nichts Schönes.
Nichts Schönes. Jedenfalls
war ich sehr sauer.
Kam dann irgendwann die Diagnose, also nein, die Diagnostik in schriftlicher Form, sprich ADHS und auch tatsächlich Autismus. Da war ich doch sehr überrascht. Ich war dann auch wieder so dieses so typische, hä? Also unsere Generation kennt noch den Film Rain Man, die Jungen kennen das alle gar nicht mehr. Und so, hä? Was? Ich bin noch nicht Dustin Hoffman, ich hasse auch Mathematik, das kann gar nicht sein. Hat die natürlich gesagt, nein, das hat ja jetzt nichts mit Mathe zu tun. Sie dumme kleine Patientin. Aber das war so meine typisch erste Überlegung, hä, was ist das denn jetzt? Da kann ich auch noch gar nicht so viel zu sagen. Du hast eigentlich direkt gesagt, so komisch irgendwie, habe ich dich jetzt auch nicht einsortiert. Aber ich musste ja dann zum Psychiater, weil ich wollte ja unbedingt dieses tolle Medikinet haben, weil ich ja gesehen habe, was das für ein krasser Unterschied ist, wenn die Carlotta das nimmt. Und der Psychiater hat mich eine halbe Stunde lang befragt und dann hat er gesagt, sie sind so krass autistisch und mit ihrem, nee, sie versuchen, sie würden, was hat er gesagt? Ich würde mit dem ADHS, würde ich nur versuchen, meinen Autismus zu überdecken. Und ich habe da gestanden und habe gedacht so, krasse Scheiße, was ist denn das für ein Typ? Also der ist selber auch ADHSler, richtig schlimm. Der ist immer so, ach, Sie können ruhig zu spät kommen, das ist überhaupt nicht schlimm, sagt er immer. Der ist total nett. Den habe ich, by the way, da wollte ich auch noch drauf eingehen, gefunden über die App, über die ich letztes Mal schon gesprochen habe, Doctolib. Das ist aber so ein bescheuerter Name. Schreibt sich Doctolib. Das ist eine App. In diese App kann man generell nach Fachärzten suchen. Man gibt seine Postleitzahl an und gibt ein, was man sucht und bekommt etwas angezeigt. Nur nicht, wenn man Psychotherapeuten sucht oder Psychologen oder Psychiater und das Häkchen bei der Krankenkasse drin hat. Dann wird es schwierig. Ich habe mal irgendwann dann das Häkchen rausgenommen. Dann war es ganz einfach. Und bezahle jetzt halt alles privat. Das haben wir beim letzten Mal ja schon gesagt, dass das leider oftmals so ist, dass man da an den sauren Apfel beißen muss. Ich tue das.
Ihr könnt aber auch versuchen, 116, 117.
Braucht man da nicht diesen Code?
Ja, das wäre jetzt als nächstes gekommen.
Oh,
die Terminservicestelle.
Ich habe dich wieder unterbrochen.
Alles gut, die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung. Dafür braucht man aber dann vom Hausarzt einen Dringlichkeitscode.
Ja.
Dringlichkeitscode ist aber übertrieben, hört sich immer so super wichtig an.
Das hört sich an, wie ich bin kurz vorm aus dem Fenster springen.
Das sind einfach so kleine Aufkleberchen, die jeder Niedergelassene, egal welcher Couleur, zugeschickt
kriegt. Kriegt man auf der Stirn oder was?
Ja, kriegt man zugeschickt, so einen Riesenbogen mit so Dringlichkeitscode. Codes und hatten wir auch als PsychotherapeutInnen und also einfach den Hausarzt drauf ansprechen. In der Regel haben die da kein größeres Problem mit, weil die da keinen Nachteil durch haben. Genau.
Okay.
So. Und dann hat man den Dringlichkeitscode, der wird dann eben auch abgefragt und theoretisch müssen die einem innerhalb von 3 Monaten Facharzttermin vermitteln. Das ist dann allerdings auch wieder nur ein Sprechstundentermin und kein Diagnostiktermin unbedingt. Und dann sagen die Ärzte natürlich auch häufig, wenn man dann da sitzt, die Psychiater, naja, also jetzt eine ADHS-Diagnostik mache ich jetzt aber nicht, das ist jetzt hier nur ein Beratungsgespräch. So, darüber kriegt man natürlich keine Medikation.
Nee,
aber wenn man jetzt, sage ich mal, einfach sagt, weiß ich nicht, ich brauche jetzt irgendwie mal eine psychiatrische Anbindung, weil ich keine AU mehr über einen Hausarzt kriege oder so, kann man auch immer versuchen, Facharzttermine über 116, 117 zu kriegen, egal welche Facharzttermine.
Ja, und ich meine, man muss ja jetzt auch mal sehen, tatsächlich ist es ja bei uns beiden jetzt echt so gewesen, dass wir einfach viel Glück hatten.
Ja.
Also ist ja wirklich so,
ja,
ne?
Total. Ja.
Du hattest damals das Glück, dass du in diesem Seminar warst. Ich habe das Glück, dich zu kennen. Und auch, fällt mir nämlich gerade auch ein, wo du jetzt sagtest, einfach irgendwo anrufen, stimmt, als das mit der Lotte anfing, mit dieser Zwangsstörung, war ich ja auch in der Position, dass ich ganz, ganz, ganz dringend einen Therapeuten brauchte. Und zwar ultra dringend. Und ich habe eine Woche lang mir wirklich die Finger wund telefoniert, nachher wirklich nur noch heulenderweise, weil es so schlimm war, dass man nirgendwo, es geht ja auch keiner ans Telefon. Die meisten Therapeuten sitzen ja tatsächlich, ganz viele sitzen ja alleine in ihrer Praxis, machen ihre Therapiestunden, haben dann einmal in der Woche Zeit, mal mittags für eine Stunde oder zwei Stunden telefonische Betreuung zu machen, Menschen zurückzurufen. Aber ansonsten sitzen die da ganz alleine, machen den ganzen Tag ihre Therapien mit den Patienten und haben aber auch noch nicht mal jemanden, der sich um sowas wie Telefonate kümmern kann. Das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Und dann landet man wirklich, entweder es nimmt gar keiner ab oder aber es geht ein Band dran. Auf dem Band kriegt man dann ganz oft gesagt, naja, ich habe jetzt diesen Donnerstag eine Stunde Zeit, dass mich jemand mal anrufen kann, oder wir führen noch nicht mal mehr eine Warteliste. Also es war wirklich hochdramatisch und ganz schlimm. Und ich war völlig verzweifelt. Und dann bin ich irgendwann in Xanten gelandet, bei einer Therapeutin, die auch das Gleiche sagte, nämlich ich habe eine Warteliste von locker einem Jahr. Aber ich habe letzte Woche mit einer Therapeutin gesprochen, mit einer Kollegin, die mir erzählt hat, dass sie im Moment eigentlich ein paar Termine frei hat. Rufen Sie doch die mal an. Ja, und ich hab die einfach nicht gefunden, weil die stand weder auf einer Ärzteliste. Genau, ich habe nämlich vorher von Lottas Psychiaterin eine Ärzteliste bekommen, eine Therapeutenliste bekommen. Die habe ich alle abtelefoniert. Dann habe ich natürlich die Google-Suche in Anspruch genommen und auch darüber alles abtelefoniert. Aber diese Therapeutin steht weder bei Google, noch steht die auf irgendeiner Ärzteliste. Und darum hatte die einfach noch einen Termin frei. Und die habe ich angerufen und wir haben einen Termin gekriegt.
Auch nochmal als Tipp, wenn man einen Therapeuten sucht, einen Psychotherapeuten oder auch einen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten und hier in der Ecke wohnt, also im Gebiet Nordrhein, kann man immer über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein gehen. Da ist oben direkt auf der Startseite so ein Ding, da steht Patienten. Wenn man das anklickt, dann kommt man auf die Praxissuche. So, und bei der Praxissuche kann man eingeben, welche Facharztrichtung man sucht. Also man kann da auch einen Endokrinologen suchen oder so mit Kassenzulassung. Und da sind alle Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder Psychiater oder Gynäkologen oder was auch immer hinterlegt, die eine Kassenzulassung haben.
Ja.
Also wo man mit seinem Krankenkassenkärtchen hingehen kann. Ja. Und das ist eine total super Suche. Dann kriegt man dann eine Liste, wo alle aufgelistet sind. Und gleichzeitig öffnet sich eine Karte, wo das dann alles angezeigt wird. Ist wirklich eine ganz tolle Sache. Vielleicht nochmal.
Ja, ist ein guter Tipp
dazu.
Den hatte ich tatsächlich nicht. Also ich habe mich wirklich nur an die Liste von der Psychiaterin gehalten und halt wirklich dann einfach Google-Suche. Ja. Also ich wäre auch mit der Lotta bis nach Mülheim gefahren, das wäre mir scheißegal gewesen. So sind wir dann halt wirklich durch Zufall in Xanten gelandet.
Da kannst du eben dann auch andere Orte eingeben. Ne? Ja. Da kannst du dann auch eingeben, zum Beispiel Mülheim oder so, oder was, wenn noch irgendwas nahe Krefeld oder was weiß ich. Ja? Und dann zeigt der dir wirklich alles unter diesen Begriffen. Und wenn du das veränderst, meinetwegen den Ort veränderst, dann passt er die Liste sofort an und dann kriegst du die, also das ist ganz unkompliziert zu bedienen und wirklich, wenn man sucht nach jemandem mit Kassenzulassung, egal welche Facharztrichtung, Hausarztrichtung, was auch immer, kann man über die Praxissuche der Kassenärztlichen Vereinigung. Auf der gleichen Seite für Patienten steht auch nochmal was zur 116 117 zu der Terminservicestelle. Also wenn man da nochmal Infos braucht, ist die Seite für Patienten von der Kassenärztlichen Vereinigung richtig gut.
Ja. Und was ist, wenn
kvno.de ist die Ausgangsseite. kvno.de.
Und wenn kann das auch über einen Kinderarzt irgendwie? Haben die irgendwie noch einen anderen Zugang? Nee, okay.
Nee.
Also die haben auch keine anderen Listen in irgendeiner Form. Nee. Ich meine, gut, wir haben jetzt hier in Keveler, der Kinderarzt, bei dem wir sind, der ist auch Kinder- und Jugendpsychologe.
Alle, die niedergelassen sind mit Krankenkassenkarte, sind bei der Kassenärztlichen Vereinigung hinterlegt, weil die ja über die Kassenärztliche Vereinigung abrechnen.
Also
das ist
da
ja quasi
sein.
Die Abrechnungsstelle. Ja, die sind da alle registriert und alle aufgelistet.
Okay, okay, gut. Ja, weil ich sag mal so, das ist so, ich möchte eigentlich nur damit sagen, ich war wirklich unfassbar verzweifelt, ganz, 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 ganz schlimm, als meiner Tochter extrem schlimm geht und ging, Entschuldigung, es ist jetzt alles durch, wir sind durch damit, hoffentlich, toi, 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 aber ich war so verzweifelt und ich kann total nachvollziehen, wenn da jetzt jemand sitzt und uns zuhört und sagt, naja, es ist ja toll, dass ihr alle so viel Glück hattet, aber wir hatten tatsächlich auch viel Glück und ich glaube, zu wissen, dass man viel telefonieren muss und manchmal ist halt einfach der Zufall manchmal dann so will, dass man irgendwo irgendwie das Glück hat, einen Platz zu kriegen, einen Termin zu kriegen, mit jemandem sprechen zu können. Das gibt es wirklich.
Genau. Ich halte es da immer mit Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Ja.
Also ich würde jeden ermutigen wollen, ruft an, so viel wie ihr könnt. Ja. Ich weiß, dass das frustrierend ist. Ich empfehle aber auch sehr, über die Terminservicestelle kann man sich auch bei Psychotherapeuten einen Sprechstundentermin buchen, weil jeder Psychotherapeut muss Sprechstundentermine bei der Terminservicestelle einstellen.
Mhm.
So, ist verpflichtend für Sprechstunde. Natürlich kann es sein, dass es dann bei einem Gespräch bleibt, aber ich habe das zum Beispiel auch so gemacht, wie viele andere auch, die keine Wartelisten mehr führen, weil Wartelisten sind einfach für ein Popo, weil die kann man ja niemals abarbeiten.
Mhm.
Ich habe das immer so gemacht, ich habe meine Termine über die Terminservicestelle halt eingebucht und dann habe ich mir die Leute in den Sprechstunden angeguckt.
Mhm.
Und wenn dann da jemand saß, der wirklich ganz dringend Unterstützung brauchte, habe ich dem angeboten, okay, ich habe keinen festen Therapieplatz, ich kann sie aber als Springer nehmen.
Mhm.
Wenn sie sagen, es macht mir nichts aus, mal am Montag, mal am Freitag, mal morgens, mal mittags den Termin zu haben, dann kann ich ihnen das anbieten. Es kann auch mal sein, dass wir nur alle 14 Tage schaffen, aber sobald ein freier Therapieplatz dann ist, wo ein fester Termin möglich ist, können wir das dann eben dahin wechseln. Aber bis dahin nehmen sie das, was bei mir eben frei ist.
Ja.
So, und ich denke, deswegen lohnt es sich, zu Sprechstunden zu gehen, weil ich weiß, dass andere das genauso handhaben.
Ja.
Ja? Oder auch wenn ich einen freien Therapieplatz habe, habe ich den immer über die Sprechstunde vergeben.
Ja.
Das habe ich dann nicht vorher gesagt, ja, ich habe einen freien Therapieplatz, Sie können jetzt über die Sprechstunde kommen, sondern ich musste die Sprechstunde sowieso anbieten.
Ja.
So, das ist gesetzlich verpflichtend.
Ja.
Und dann habe ich eben Therapieplätze auch über die Sprechstunde vergeben.
Ja.
Das heißt, wenn ich vielleicht zu 2, 3 Sprechstundenterminen gegangen bin bei unterschiedlichen Therapeuten, dabei nichts rausgesprungen ist, heißt es nicht, dass es beim 4. nicht vielleicht anders sein könnte.
Ja.
Deswegen, ich weiß, dass das anstrengend ist und immer wieder die Sachen von Neuem zu erzählen, aber trotzdem versucht es. Echt.
Ja, ja. Also das können wir uns euch wirklich nur ans Herz legen. Das kann sehr, sehr frustrierend sein und also ich kann mich noch daran erinnern, dass eine mal einer ans Telefon ging und ich halt wirklich sofort angefangen habe zu heulen, einfach weil jemand ans Telefon gegangen ist. Hatte mich noch gefragt, warum weinen Sie denn jetzt? Soll ich wieder auflegen? Warum weinen Sie denn so? Oh mein Gott, es geht einfach jemand ans Telefon. Ich rufe hier seit einer Woche, spreche ich hier den ganzen Scheiß auf die Anrufbeantworter. Kein Mensch meldet sich zurück, was ich auch total verstehen kann, weil die alle völlig überlastet sind. Und jetzt geht hier einer, ich nehme die einer den Hörer ab. Das hat mich so überfordert, dass ich die direkt vollgeheult habe, die arme Frau. Ja, also es lohnt sich, da dran zu bleiben, auch wenn es frustrierend ist, denn der Zufall und das Glück kann tatsächlich einfach dann dabei helfen. Also.
Genau. Und Sandra hat im Kinder- und Jugendpsychotherapiebereich einen Platz gefunden innerhalb von einer Woche. Das ist so schlecht nicht. Ich war damals sehr überrascht. Ich habe gesagt, das ist ja echt krass, dass du so konsequent geblieben bist. Ganz klasse, weil das ist tatsächlich in dem Bereich noch schwieriger.
Ja.
Ne? Also als im Erwachsenenbereich. Deswegen, alle, die im Erwachsenenbereich was suchen, bleibt einfach dran.
Ja.
Das sage ich auch immer zu den Leuten, die ich in der Klinik sitzen habe. Bleibt dran. Lasst euch nicht so schnell, ich weiß, dass das schwierig ist, aber lasst euch da nicht so schnell frustrieren. Ja? Oder schreibt die Frustration in die Kommentare, dann seid ihr sie schon mal ein bisschen losgeworden.
Genau.
Genau.
Ja. So, sind wir fertig?
Jo.
Ich bin müde.
Ich auch. Ich habe heute schon einen Vortrag zum Thema Stress gehalten. Da muss man jetzt auch mal irgendwann
dich dran halten, was du da erzählt hast.
Genau. Dass ich jetzt
Setz
mal ein
das
bisschen,
doch mal um.
Dass ich jetzt ein bisschen, jetzt gehe ich jetzt gehe ich mit dem Hund gleich Gassi.
Oh Gott, ich freue mich, seit ich aufgestanden bin, freue ich mich, wieder ins Bett zu gehen.
So, Leute.
Ja.
Wir freuen uns aufs nächste Mal, wieder in 14 Tagen.
Worüber reden wir denn dann? Müssen wir noch überlegen, ne? Kann ich gerade nicht.
Lasst euch überraschen. Wir werden es in den nächsten 14 Tagen zwischendrin
mal
anteasern.
Genau, oder ihr sagt einfach
mit Sandras tollen Teasern.
Ihr könnt
so cool.
Ja auch mal so erzählen, so, worüber wir reden sollen.
Ja,
mach das mal, das ist cool. Da habe ich
auch
Bock drauf.
Genau, habe ich
auch
Bock drauf. Dann sag doch mal und wir lassen uns drauf ein.
Ja, genau.
Alles klar. Dann macht's gut.
Adios.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, Kakao.